Herzlich willkommen zum mittlerweile 16. Eintracht Frankfurt Podcast. Heute in wieder mal etwas größerer Runde. Heute mit dabei die Alex.
Hallo zusammen.
Der Jesus.
Hallo.
Und der Marvin.
Hallo.
Ja, bevor wir in die Themen einsteigen, wir hatten in letzter Zeit öfters mal so ein paar Probleme, was die Downloadfähigkeit der Podcast-Episoden direkt auf dem iPhone angeht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich habe bei der letzten Folge so ein bisschen rumprobiert. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, mal das Bild rausgeschmissen, mal die einzelnen Kapitelmarken. Irgendwie hat nichts so wirklich gefruchtet. Ich bin dann noch auf der Suche. Ich hoffe, dass ich es in den Griff kriege, dass das in Zukunft dann auch wieder möglich ist. Bis dahin dann vielleicht einfach so den Weg über den Computer wählen. Ja, aber dann fangen wir doch mal direkt mit den, ja, wollen wir es interessante Themen nennen? Ich weiß nicht, ob wir es wirklich so nennen sollten. Bundesliga hat angefangen. Wir durften letzten Samstag auswärts ran gegen Hannover und haben schon gleich eine leichte Bremse bekommen in dem Thema. War jemand von euch in Hannover?
Zum Glück nicht.
Nee, ich glaube, der Sebastian war als einziger da. Von der Stelle dann nochmal herzliches Beileid.
Auf jeden Fall. Das Geld habe ich mir gespart. Wäre alles rausgeworfen gewesen im Endeffekt. Ne?
Konnte man aber so vorher nicht ahnen. Also ich habe am Anfang eigentlich den Sebastian beneidet und habe mir gedacht, die ersten sicheren 3 Punkte abholen fahren, eigentlich wäre es schon ein Spaß gewesen.
War ultimativ frustrierend, auch gerade. Ich habe auch gedacht, eigentlich, also bis vor kurz vor dem Spiel habe ich dann auch gedacht, oh meine Güte, wenn das nach hinten losgeht, aber die ganze Zeit davor, man hat ja gesehen, Hannover ist aus dem Pokal geflogen, hat noch eine schlechte Leistung zuvor gezeigt, die Testspiele waren nichts, wobei man da eh nichts drauf geben kann, aber ich habe gedacht, die putzen wir, das sind die ersten 3 Punkte, die wir holen, weil jetzt wird es sowieso schwierig, nichts war's.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich war fest davon überzeugt, dass das geschenkte 3 Punkte sind. Hannover hat eine schlechte Vorbereitung gehabt. Wir haben eine echt gute Vorbereitung gehabt. Wir haben wenig Verletzte gehabt. Wir konnten mit der Wunschelf auflaufen. Hat alles für uns gesprochen. Und ich hätte fast meinen Arsch drauf verwettet, dass Hannover verliert. Und hat eigentlich auch schon drauf spekuliert, dass wir auf Wiedersehen zum Herrn Slomka sagen können. Aber es kam leider anders.
Ja gut, ich sag mal, unsere Vorbereitung war natürlich besser. Allerdings muss man auch sagen, wir haben jetzt nicht gegen die Top-Mannschaften gespielt. Und wenn wir gegen irgendwelche Top-Mannschaften gespielt haben, dann haben die Millionen eingesteckt, aber haben nicht wirklich viel Energie auf dem Platz gezeigt. Also, weiß nicht, ob das dann unbedingt so der Vergleichmaßstab ist, aber hast natürlich schon recht, wenn du sagst, wir haben eigentlich die Wunschelf auf dem Platz gehabt, dann die ist mal komplett auf allen 11 Positionen grundlegend ausgefallen.
Wobei Hannover auch sehr schlecht war. Also der Punkt ist, das ist, glaube ich, das, was noch mehr ärgert. Wir haben gegen keine gute Mannschaft verloren, sondern wir haben gegen eine wirklich nervöse, schwache Mannschaft verloren, die einfach, weiß ich nicht, von uns die 3 Punkte oder zumindest 2 Punkte on top geschenkt bekommen hat. Das ist, glaube ich, das Ärgerliche.
Ja. Definitiv. Da hat echt der Einäugige gegen den Blinden jetzt mal gewonnen. Weil defensiv waren beide Mannschaften, also ich meine, das fand ich auch bei der Eintracht ganz grausam, diese Abwehrleistung. Aber auch bei Hannover, das war alles Kraut und Rüben. Gut, der Christian Schulz hat noch eine ganz gute Leistung gebracht, auch der Konstantin Rausch, das war okay. Aber insgesamt, wenn wir ein bisschen durchschlagskräftiger gewesen und auch ein bisschen kreativer, hätten wir die auch locker abschießen können. Weil die waren auch alle schon beim ersten Spieltag gleich verunsichert. Aber naja, man hat ja bei unserer Abwehr gesehen, dass wir auch nicht so wirklich sicher waren.
Gut, unser Sturm war jetzt aber auch nicht das Highlight schlechthin. Also Gekas, auf den wir ja alle so ein bisschen gehofft haben, war ja jetzt auch nicht die Glückseligkeit in Person an dem Tag.
Nee. Aber Gekas hat genauso gespielt, wie ich es erwartet hätte. Also der Punkt ist, das ist halt ein Spieler, der ist, weiß nicht, wie nannte man das, Phantom, ja, bei Makai und so weiter. So ist Gekas halt auch. Der ist halt irgendwie 18 Minuten nicht da und dann kriegt er ein Ding und das wurstelt er irgendwie rein. Nur, es kam halt nichts nach vorne und das ist halt das Schlimme. Und wenn du halt einen haben willst, der mitläuft, dann ist es, oder halt der sich viel bewegt, dann ist es Amanatidis und oder Altintop. Aber Gekas ist halt einer, wo du halt sagen musst, okay, da müssen halt 10 andere umso mehr machen. Nur, er hat halt nichts bekommen, dann ist nichts passiert.
Naja, nichts bekommen stimmt ja jetzt so hundertprozentig auch nicht. Also so 1-2 Bälle kamen ja schon da vorne an, aber die hat er ja auch nicht so
ideal aufs Tor bekommen.
Also die Bälle, die vorne ankamen, die kamen halt auch nie auf ihn. Und was man halt auch nicht so ganz außer Acht lassen darf, also das Spiel stand ja auch schon in einem schlechten Stern, als klar war, dass der Alte ihn pfeift. die Chance vom Ochs, wann war es, 20. Minute irgendwann, allein vorm Tor zu stehen, das war ja 3 Meter aus der Abseitszone raus gewesen und wird halt trotzdem abgepfiffen. Und ja, der Ochs hat wirklich die ersten 30 Minuten, der hat mir gut gefallen, der hat stark gespielt. Der hat auch gute Flanken reingegeben, was bei ihm auch nicht immer der Fall ist. Aber da ist auch nie irgendwie ein Gekas in der Nähe von dem Punkt gewesen, wohin geflankt wurde. Also normalerweise erwarte ich von ihm halt, wenn er schon lauffaul ist und wenn er nur vorne rumlungern will, dass er halt wenigstens ein Händchen dafür hat und die Mannschaft so weit kennt, dass er weiß, wo ein Ochs normalerweise hinflankt, wo ein Köhler von hinten kommt, wo eventuell mal was durch die Mitte kommt. Aber irgendwie war der immer genau da, wo der Ball nett ist.
Ja, gerade die Punkte hätte man eigentlich nach den vielen Vorbereitungsspielen, wo er ja, was war das in dem einen Spiel, 6-mal in einer Hälfte getroffen hat, hätte man eigentlich davon ausgehen müssen, dass da so viel Abstimmung in der Mannschaft drin ist, dass die Bälle da landen, wo der Spieler steht, beziehungsweise der Spieler da steht, wo der Ball landet. Das stimmt schon.
Sicherlich richtig, aber was Jesus auch richtig angesprochen hat, war die Tatsache, dass die Kreativität auch im Mittelfeld komplett für mich gefehlt hat. Gekas ist ein Spieler, da muss man wirklich sagen, ja, der lauert und lungert halt, aber da müssen halt auch die Pässe richtig kommen. Ich weiß nicht, ich fand, das kam kein einziges Mal so richtig gut an. Ich meine, gut, am Anfang hatten wir ein paar Chancen, aber das, also so Kreativität habe ich im Spiel bei uns auch nicht gesehen.
Also ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Ich glaube, das System passt einfach, so wie wir in Hannover aufgetreten sind, nicht ganz so wirklich. Uns fehlt halt auch irgendwas in der Mitte. Durch die Mitte ging halt gar nichts. Es ging halt entweder über Nox. Eigentlich ging es nur über Nox. Ab und zu ging es mal über einen Köhler und einen Zavelas. Deutlich weniger als über rechts. Aber nur über die Flügel kommen, geht, glaube ich, nicht. Das passt nicht.
Insbesondere bei so einem Spieler wie Gekas, der ja eher irgendwie, was weiß ich, einen Ball in die Tiefe braucht.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du halt nur über die Flügel kommst, dann kommst du auch nie in der Situation, dass du mal aus 20 Metern oder so aufs Tor abzielst. Und da hatten wir in der letzten Saison einfach viele der Tore herbekommen. Also so viele Tore, wie letztes Jahr gefallen sind mit Weitschüssen, und das ist jetzt nicht nur, weil ich den Hayo besonders gut finde, da waren auch andere dabei. Der ja. Jung hat mal aus 20 Metern abgezogen und getroffen, und die Bälle fehlen uns einfach, weil in der Mitte einfach ein Loch ist.
Was mir bei den Flanken nicht so gut gefallen hat, war, dass ein Großteil der Flanken, insbesondere in der zweiten Halbzeit, dann immer so irgendwo aus dem Nirvana, so aus dem Halbfeld geschlagen wurde. Und also nie richtig, was sich Grundlinie durchgegangen, sondern immer auf so einer virtuellen Linie 10 Meter vorm 16er und dann rein, sodass die Abwehr die Bälle wirklich von vorne eigentlich rausköpfen konnte. Und das ist auch so auch ein bisschen unschön gewesen, weil das hat in der ersten Halbzeit noch einigermaßen geklappt, dass irgendwie mal mit einem Doppelpass wirklich ein bisschen weiter durchgegangen wurde, und in der zweiten Halbzeit waren dann die Dinger irgendwo brutal reingehauen und auch meistens immer ein bisschen unpräzise, und das war halt auch nicht so gut.
Ja, gerade in der zweiten Halbzeit war es dann wirklich auch einfach nur nach vorne und irgendwie versuchen, dass da was einigermaßen hinhaut. Ja, also Kreativität war da, wie gesagt, gar nicht. Wobei ich aber sagen muss, ich finde, der Zavelas ist bei vielen viel zu schlecht weggekommen. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also auch abwehrtechnisch, na gut, okay. War auch ein bisschen heißblütig, aber ich finde, gerade bei Ecken und Freistößen, das hat er für mich ganz gut gemacht. Das hat er besser gemacht als 90% der letzten Saison.
Das ist irgendjemand anders. Muss ich widersprechen.
Komplett deiner Meinung.
Sehe ich komplett anders. Muss ich mich René anschließen, der letzte Woche ja irgendwie gesagt hat, Zavelas ist ein bisschen schwierig. Ich fühlte mich da leider sehr, oder musste ihm am Wochenende echt da die Beschädigung geben, weil insbesondere an dem Beispiel der gelben Karte, der Junge ist halt nach hinten echt schwach. Und nach vorne, gerade so die Ecken, die fand ich nicht gut. Da gab es ein paar. Teilweise. Also sagen wir mal so, Ecken waren jetzt nie besonders gut, aber jetzt das, was dort kam, da kann sie auch weiter der Köhler treten.
Sehe ich anders. Also fand ich von Zavelas schon besser. Defensiv, da hast du recht, mir ist aufgefallen, gerade bei der gelben Karte, dass er auch extrem langsam war. Es waren auch ein paar Abspielfehler. Aber ich wie gesagt, also Köhler würde ich dauerhaft auf der linken Seite defensiv nicht haben, wobei in der Offensive gar nicht so schlecht gefallen hat. Aber es ist halt alles zu wenig, ja, es bringt halt alles nichts, ne?
Also ich bin da komplett im Marvin seiner Meinung. Also mir hat der Zavelas echt gut gefallen. Ich fand, der hat ein paar gute Sachen mit nach vorne gebracht. Klar, bei der gelben Karte war er 1A zu langsam. Taktisches Foul musste halt machen. So Sachen passieren aber mal. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, das war ein Tag, an dem sich niemand in der Mannschaft mit Ruhm bekleckert hat. Und da können wir jetzt auch keine herausragende Leistung von einem Einzelnen erwarten. Ich glaube, da zieht der eine den anderen mit runter. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er eine Verstärkung für die Mannschaft ist. Auch was ihr angesprochen habt, die Flanken kommen von dem einfach viel präziser. Und mir ist es lieber, ich habe einen Zavelas dabei, wie einen Spicher, der gar nicht mit nach vorne geht.
Ja, also das stimmt.
Und mal von den Gegentore, die nachher gefallen sind über seine Seite, da war er auch nicht dran beteiligt. Ich meine, da war er ja auch schon draußen, aber das Ding, was sich der Korkmaz da geleistet hat, in Kombination mit dem Brust, also was sie da gedacht haben, weiß ja auch kein Mensch.
Aber man muss sagen, er hat wenigstens Manieren, er hat sich ordentlich beim Schiri bedankt, nachdem er die gelbe Karte bekommen hat. Also das ist da auch schon mal eine Leistung.
Das war Weltklasse, habe ich ja noch nie gesehen. Wer geht denn zum Schiri und bedankt sich für die gelbe Karte? Geile Aktion.
Wobei, du sprichst gerade Russ an, das war auch ein komplett totaler Ausfall. Also ich fand ich von, also gut, okay, der Kopfball, okay, in den letzten paar Minuten, das war ordentlich, aber ansonsten, es war ein kompletter Ausfall, die ganze Abwehr. Mir hat auch der Junge leider, obwohl ich ihn sehr mag, wirklich nicht gut gefallen. Auch dauernd Fehlpässe gemacht. Und als der Korkmaz dann da irgendwann reinkam, naja, das habt ihr ja hoffentlich alle gesehen, beziehungsweise besser wäre es gewesen, wir hätten es nicht sehen müssen.
Ja gut, ich sage ja, die ganze Mannschaft war im Prinzip ein Ausfall, also die einzigen, die du dann da vielleicht noch ein bisschen loben kannst, ist Ox, der wirklich gerannt ist, und Amanatidis, der viel gelaufen ist, aber so ansonsten, der Rest war ja mehr als schwach.
Ja, ja. Wobei ich jetzt Jung, insbesondere beim 0-1, wo ja irgendwie viele auf ihn draufgeprügelt haben, sagen wir mal so, das war unglücklich. Das Ding kann auf die Tribüne hauen, dann ist okay. Aber das Problem ist ja, dass der Russ dort den Ball einfach unnötig vertändelt und ihm das Ding so auflegt, dass er ja schon gegen zwei Gegenspieler dastand. Mhm. Und das fand ich jetzt okay, da sieht er blöd aus, aber da kann er nicht mehr viel draus machen aus der Situation.
Nee, vor allen Dingen, der Russ stand ja auch noch dabei. Der hätte ja auch noch mit eingreifen können. Und wenn du dir das nochmal, ich habe mir es heute nochmal angeguckt, dass er da unglücklich den Gegner anschießt, der hätte dann auch genauso gut die Linie runterfeuern können. Aber der Russ steht daneben, guckt sich das Spielchen an und irgendwann kommt ihm die Idee, das ist jetzt blöd gelaufen, da könnte ich ja jetzt vielleicht auch nochmal, und dass er da den Ball hinterhergeht. Aber die hätten, wenn die den gedoppelt hätten, wäre das Thema durch gewesen, der Ball wäre irgendwann weg gewesen und dann war gut. Aber der Russ war für mich ganz klar sowohl am 1-0 mit dran, als auch am 2-1. Also das sind beides Sachen, wo er das Ding hätte vorher klären müssen.
Das sehe ich genauso. Also wie gesagt, nee, da kann man dem Jungen da auch jetzt nicht keinen Strick draus drehen. Außerdem, der Junge ist so, wie er heißt. Ja, er ist noch relativ jung, ja. Und da können so Fehler mal passieren. Das ist nicht so schlimm. Aber wie wir schon gesagt haben, die ganze Mannschaftsleistung war da wirklich ziemlich unterdurchschnittlich. Und ich glaube, die einzigen, die sich da großartig hervorgetan haben, sind die Spieler, die nicht gespielt haben.
Aber kommen wir nochmal zum nächsten Thema. Wir bleiben nur so ein bisschen bei Hannover. Lasst uns doch mal auf unsere aktuelle Nummer 1 gucken, Nikolov, wie er sich so bei den zwei Toren verhalten hat, oder mal so ein bisschen gucken, wie viel Schuld er an dem Thema hat oder nicht. Bei dem 1-0 bin ich mir nicht ganz sicher, ob da schwanken die Meinungen so ein bisschen zwischen unhaltbar, nicht unhaltbar. Also, war schon sicherlich ziemlich schwierig zu halten, aber mit ein bisschen Glück wäre er da sicherlich noch irgendwie rangekommen, oder?
Also das 0-1, da sage ich, ein richtig guter Torwart und ein Nikolov, bitte?
1-0. Auswärts.
Ja, also 0-1 aus unserer Sicht. Okay. Da sage ich, der Nikolov an einem guten Tag, es gibt ja, der hat ja ab und zu so 3-4 Mal, dann hat er so richtig gute Tage, wo er ja auch die Unmöglichen hält. Der hat ja das Ding auch ausgekratzt. Also da sage ich, ist kein unhaltbarer. Das zweite Gegentor ist eine absolute Katastrophe. Da einfach eine Flanke, die irgendwie von der Ecke aus reingehauen wird, die aber so nah am Tor ist, im 5-Meter-Raum, die muss der Torwart haben. Punkt. Also, da habe ich einfach nur gekotzt. Weil das Ding muss er haben, das muss er rausboxen, fischen, was weiß ich, was mir egal. Aber das Ding darf niemals, darf da der Hannover-Spieler, Hannoveraner, da irgendwie so, der ist ja auch noch nicht mal richtig in den Ball reingekommen.
Also beim Thema 1-0 weiß ich nicht, ob wir da viel diskutieren müssen. Ja, manch ein Torwart hätte ihn eventuell gehabt, aber das ist so eine typische Was-wäre-wenn-Situation, hätte man halten können. Beim 2-1 sah er unglücklich aus. Man darf aber auch nicht vergessen, dass zwei Gegenspieler direkt vor ihm gestanden haben und er mit der Flanke zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht mehr so gerechnet hat, dass die nochmal reinkommt. Und du siehst, dass er versucht rauszulaufen und in dem Moment aber der Jakunan direkt vor ihm steht. Der hat ihn komplett abgeblockt. Und ja, im Fünfer ist es normalerweise seine Aufgabe, die Bälle zu haben. Das ist genauso ein Standardspruch, wie wenn du rausgehst, mussten haben. Passiert. Die ganze Mannschaft hat einen beschissenen Tag gehabt und auch unser Torwart hat nicht seinen glücklichsten Tag gehabt. Aber deswegen jetzt bei uns eine Torwartdiskussion, wie du sie normalerweise nur aus der Nationalmannschaft kennst, anzuzetteln, ist meiner Meinung nach übertrieben. Also ich wette mit dir, dass wir 2-1 verloren hätten, wenn der Fährmann dabei gewesen wäre. Das Spiel wäre nicht anders ausgegangen. Weil auch der Fährmann hat in keinem einzigen Spiel, was er bis jetzt gemacht hat, überzeugt und Dinge gehalten, die der Nikolov nicht gehalten hat. Und der Nikolov hat auch ein paar ganz gute Dinge in der Hand gehabt oder auf dem Fuß, die er verteidigt hat. Also ihm jetzt die Schuld zuzuschieben, dass wir verloren haben und ihn aus dem Grund auch beim nächsten Spiel auf der Bank sitzen zu lassen, wäre meiner Meinung nach völlig übertrieben.
Also also das 1-0, das 1-0 brauchen wir wirklich gar nicht drüber reden, das ist egal. Das war auch ein guter Schuss da von dem Rausch, das war richtig genial gemacht. Und da hat er nichts zu halten, aber beim 2-1, meine Güte, wir reden hier, und das habe ich, glaube ich, wiederhole mich, über die Bundesliga, ja, und nicht über die österreichische Zweitliga. Oder ich will jetzt keinen Österreicher beleidigen, aber wir reden hier wirklich über die Bundesliga und nicht über englische Torhüter, sondern über deutsche Torhüter. Und da musst du den einfach halten. Da gibt es für mich überhaupt kein Vertun. Und das Problem ist, dass diese Torwartdiskussion ja immer nur angezettelt wird, beziehungsweise es ist ein schwelender Konflikt, weil im Endeffekt die eine Hälfte der Fans, die sind zufrieden, aus irgendwelchen Gründen, und die andere Hälfte halt nicht. Und zu der anderen Hälfte gehöre halt ich leider auch, weil ich einfach ihn für einen unterdurchschnittlichen Torhüter halte. Und das hat er für mich am Samstag wieder vollkommen unter Beweis gestellt. Natürlich, Alex, du hast vollkommen recht, die ganze Mannschaft hat einen schlechten Tag gehabt, aber gerade da ist der Nikolov halt auch keiner, der sich da mal dagegen stellt, der dann sagt, na, also jetzt kämmen wir mal die Ärmel hoch und jetzt reißen wir mal die Scheiße hier zusammen, und jetzt kämpfen wir mal dagegen an, ja, aber er lässt sich da in dem Trott halt auch komplett untergehen und haut dann auch seine Dinger raus. Ich will nicht sagen, dass das beim Fährmann jetzt gerade in der Phase anders wäre. Aber das kann man jetzt beim Fährmann ja überhaupt noch gar nicht erwarten, weil er ist ja noch ein relativ junger Torwart und man sollte ihn aber langsam mal aufbauen. Man sollte ihn langsam
genau,
mal
weil, so wir, weil wir dieses Jahr 50 Punkte als Ziel haben, setzen wir jetzt jemanden, von dem wir nicht wissen, was wir erwarten, einfach mal ins Tor, damit wir hinten ein paar mehr kassieren, aber wissen, was wir an ihm haben. Wir haben für diese Saison hohe Ziele gesteckt und wir wollen irgendwo hin. Leute behaupten, dass das eine wegweisende Saison ist. Ich als Trainer würde das Risiko Fährmann im Moment auch nicht eingehen.
Also, aber ganz ehrlich, man weiß auch ganz genau, dass man mit dem Nikolov keine 50 Punkte holt. Da wette ich mit dir hundertprozentig, weil mit dem Nikolov weißt du ganz genau, der holt wirklich mal, wenn, also in der letzten Saison fand ich, hat er keine so überragenden Spiele gemacht wie die Saisons davor, muss ich auch schon sagen. Ziele kann man vielleicht auch anders sehen. Aber ich denke, dass man mit dem Nikolov niemals 50 Punkte holt, weil immer genügend Spiele dabei sind, wo er sich den Ball ins eigene Tor haut.
Also wir hätten mal mindestens auch mit einem Nikolov einen Punkt geholt, wenn vor dem 2-1 der Russe in der Lage gewesen wäre, einen Ball vom 16er über die Ausgrenze hinauszuschießen, der Korkmaz dann nicht so blöd wäre, sich zu denken, hey, gebe ich doch mal meinem Gegenspieler eine Kopfballvorlage, damit er nochmal zum Flanken kommt. Und dann sieht natürlich auch in der Kette der Nikolov am Ende blöd aus. Aber der Fehler ist nicht vom Nikolov. Der hat kein schlechtes Spiel gemacht. Es waren auch 3-4 Chancen, die Hannoveraner hatten, wo sie davor zum Schuss kamen, die er gehalten hatte. Gut, es sind auch 2 reingegangen. Wobei er am ersten nicht schuld war und am zweiten kann man ihm eine Teilschuld geben. Aber ich glaube nicht, dass der Nikolov die Spiele verliert. Daran scheitert es nicht. Dafür ist er wirklich gut genug.
Und ich glaube wirklich nicht, dass er beim... beim entscheidenden Tor war er auf keinen Fall der Auslöser für die ganze Situation. Das ist schon richtig. Die kamen von zwei anderen Spielern, die einfach ein bisschen blöd in dem Moment gehandelt haben. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht, wie Marvin sagt, als unterirdisch schlechten Torhüter einstufen. Das ist er bei weitem sicherlich nicht. Er ist, denke ich, ein sehr guter, und das hat er auch über die Jahre hinweg bewiesen. Aber in der Situation hat er aus meiner Sicht halt einfach am Ende von diesem Unglück, was da passiert ist, so ein bisschen gepennt. Er hat sich aus meiner Sicht zu spät bewegt, und ja, okay, da standen zwei, aber die stehen halt auch im 5-Meter-Raum, dann läuft man vorher raus und dann haut man die Jungs halt einfach mal um. Fertig. Gut, will keiner mehr was sagen? Haken wir das Thema ab.
Du hast gesagt, ja, doch,
gucken wir nach vorne. Ja?
Hallo?
Ja?
Ja, ich noch Wort sagen, hast du. Ihr habt vollkommen recht. Also, oder ja, auch der Alex hat recht. Momentan sehe ich den Fährmann auch nicht höher als den Oka Nikolov. Aber der Nikolov hat nicht das Potenzial, sich noch nach oben zu entwickeln. Allein aufgrund des Alters. Allein, weil er auch irgendwann mal nicht bei der Eintracht spielen wird, denke ich mal. Also schließt den nächsten 10-Jahres-Vertrag ab. You never know. Aber der Fährmann hat für mich noch das Potenzial, sich nach oben zu entwickeln. Und ich denke auch nicht, dass man mit dem Fährmann 50 Punkte holt. Ja, denke ich so oder so nicht. Auch wenn es schön wäre, aber so ist es nicht. Aber ich denke, man sollte jetzt, wo man einen so guten Kader hat, dass man sagen kann, hey, wir setzen jetzt mal auf einen potenziell vielleicht sogar noch schwächeren Torwart und bauen den auf, weil davon haben wir noch länger was. Vor Nikolov haben wir jetzt nichts mehr. Und das, weil vor zwei Saisons wäre es schlechter gewesen, auf den Fährmann zu setzen, weil du dann die Angst haben musst, dass du nochmal richtig nach unten rutschst. Aber jetzt, momentan, denke ich eigentlich nicht, dass uns das passieren kann, dass wir wieder ganz nach unten rutschen. Wisst ihr, was ich meine?
Also ich glaube, im Prinzip ist es auch genau die Sichtweise, die der Skipper hat. Ich glaube auch nicht, dass der Nikolov die Nummer 1 für den Rest der Saison ist. Was ich glaube, ist, dass die erste Hälfte, die hinter dem Tor steht, und ich glaube, das Rückrunde, der Fährmann die Nummer 1 sein wird und der Nikolov dann zurück auf die Bank wird, weil es ist ganz klar, dass es seine letzte Saison ist. Vielleicht kriegt er irgendeinen anderen Posten bei der Eintracht. Ballputzes wird sich schon was finden. Aber in der jetzigen Situation, wo noch gar nicht weiß, wie gut der Kader wirklich ist, weil ich meine, in den Vorbereitungsspielen habe ich mir auch gedacht, mein Gott, was ein Weltklasse-Kader endlich mal. Und was ich gegen Hannover gesehen habe, war aber alles andere. Und wenn du dann halt einen jungen Torwart hinten reinstellst, der schon zwei Schlag passiert hat, wo er mal einspringen musste. Und jetzt dann halt auch so eine Niederlage gegen Hannover. Also ich glaube, es ist im Moment wirklich auf den Ocker zu setzen. Ich glaube, das ist auch nicht so, dass man da irgendwie wirklich in die Scheiße greift, wenn man auf ihn setzt. Und einfach noch ein bisschen der Entwicklung Zeit gibt, sich guckt, wo die Mannschaft sich hin entwickelt und in 3-4 Monaten mal sagt, alles klar, Ocker, danke, wir geben jetzt dem Fährmann eine Chance. Das ist genau der Weg, den ich unterstützen würde. Aber jetzt zum Anfang der Saison, glaube ich, sind wir im Ocker noch ein bisschen besser dran.
Da würde ich mich auch zufrieden mitgeben.
Ei, da sind wir uns doch wieder einig.
Wunderbar. Wunderbar. Alles geklärt. Jetzt gucken wir nach vorne. Der zweite Bundesligaspieltag steht vor der Tür, so mehr oder weniger. Wir dürfen wieder am Samstag ran. Wir dürfen zu Hause ran. Das ist das erste Heimspiel. Und wir dürfen gegen den HSV spielen. Freude oder nicht Freude?
Naja, eher gedämpft momentan. Also muss sich ja schon einiges verändern, damit wir da mit Punkten rausgehen, ehrlich gesagt. Also haben wir ja alles schon diskutiert. Muss eigentlich ein kompletter Wandel stattfinden. Ansonsten gehen wir da auch mit 0 Punkten raus und die ganzen nächsten Spiele werden eigentlich nicht wirklich einfach. Ich glaube, das nächste Spiel, wo ich wirklich realistisch mit Punkten rechne, also wenn es wirklich so weitergeht, wäre halt maximal jetzt Freiburg dann das übernächste Heimspiel, glaube ich. Aber davor sieht es richtig, richtig schwierig aus. Muss eine Leistungssteigerung her, damit man was rausholt. Und Hamburg ist auch momentan gut drauf. Van Nistelrooy schlägt anscheinend wirklich gut ein. Könnte gefährlich werden.
Kann also ich glaube, dass Hamburg gar nicht so schlecht ist jetzt. Jetzt nach Hannover wissen alle, es muss besser werden. Irgendwie 50, 70, irgendwas Prozent reichen nicht. Es müssen wirklich jetzt 110% abgerufen werden. Der HSV ist mega gut drauf, strotzt vor Selbstbewusstsein, hat aber natürlich auch noch meiner Meinung nach so ein paar Baustellen bei sich. Das war gegen Schalke zwar sehr gut, aber also die sind jetzt sozusagen wie wir vor Hannover, einfach irgendwie auf Wolke 7. Und da glaube ich, ist es besser jetzt gegen den HSV als beispielsweise gegen Freiburg, wo jeder denkt, naja, okay, Freiburg geht auch, ist auch nicht so stark, sondern jetzt gegen HSV weiß jeder, entweder jetzt Gas geben oder wenn wir dort einen auf den Deckel bekommen, dann ist die Stimmung richtig schlecht. Und von daher glaube ich, dass die Leistung gegen HSV auf jeden Fall besser sein wird.
Also der Meinung bin ich auch. Jetzt eine starke Mannschaft kommt uns deutlich mehr entgegen wie nochmal so ein Hannover, Freiburg, Köln oder sonst irgendwas. Wobei Hamburg, also vom Kader her gesehen und vom Potenzial, was sie haben, meiner Meinung nach dieses Jahr eine der stärksten Mannschaften ist. Und das liegt nicht nur an einem Van Nistelrooy, sondern auch, was sie dahinter haben. Der Elia, der Piet Reuper, Sey Roberto, das sind einfach geile Spieler, die da haben. Und bei denen kann richtig der Punk abgehen. Wenn die von Verletzungen verschont bleiben, und die Spieler auch nur annähernd das abrufen, was sie drauf haben, ist für mich dieses Jahr der Meisterschaftskandidat nicht Bayern München, sondern ganz klar der HSV. Und
Bist du
das wird ein
soweit?
verdammt schwieriges Spiel. Ja.
Also Meisterschaftskandidat HSV glaube ich nicht, weil ich glaube, die brechen in der Rücksaison ein, weil irgendwie Fee sich dann mal wieder abnutzt. Aber das ist ein anderes Thema.
Mal davon abgesehen, weil Alex ja
Also
schon vorher gesagt hat, dass die Eintracht Meister wird, dann kann der HSV ja da gar
eben,
nicht
ja,
oben stehen.
ist ganz klar.
Lass uns doch vielleicht mal über das Thema Aufstellung so ein bisschen sprechen. Da haben wir ja heute Mittag in der Vorbereitung, als wir die Themen so ein bisschen gesammelt haben, so die ein oder andere interessante schriftliche Diskussion geführt. Wie würdet ihr denn die Mannschaft eventuell von der Aufstellung her verändern wollen für den kommenden Samstag?
Ja, dann fang ich mal an. Ich habe im Prinzip zwei Theorien. Das eine, was ich glaube, was der Skibbe machen wird, und dann kommt meine eigene Meinung dazu. Also was ich glaube, was der Skibbe machen wird, ist, dass der Gekas wieder rauskommt und der Altintop den Vorzug bekommt, weil das am Samstag nicht gepasst hat, glaube ich, jeder von uns gesehen. Das nächste Thema, was angegangen werden muss, ist, der Chris kommt zurück in die Mannschaft. Das heißt, irgendjemand muss Platz machen. Er könnte die Doppel-Sechs spielen, er könnte in der Innenverteidigung spielen. Da ich nicht glaube, dass ein Schwegler oder ein Meier auf der Bank Platz nehmen werden, bleibt die Innenverteidigung Russ oder Franz. Der Russ harmoniert besser mit dem Chris, weil der Franz halt auch eher so das Alpha-Tierchen ist, der sich nicht zurücknehmen kann. Und der Chris nun mal der Kapitän ist. Von daher glaube ich nicht, dass die zwei so gut zusammenpassen. Hat man auch letztes Jahr ein paar Mal gesehen. Auch wenn der Russ ein schlechtes Spiel gemacht hat, würde ich vermuten, dass Russ und Chris zusammen in der Innenverteidigung spielen, und der Franz auf der Bank Platz nehmen wird. Also das ist das, was ich glaube, was der Skibbe an Veränderungen bringen wird.
Dazu fliegt auch oder flog gerade eben über Twitter. Ich kann die Seite leider im Moment nicht öffnen, weil diese Internetverbindung hier irgendwie so pseudo langsam ist. Die Meldung durch, dass der Einsatz von Franz am Wochenende gegen den HSV noch nicht ganz sicher ist. Also ich weiß nicht, was da ist, aber anscheinend gibt es da irgendwie so ein paar Schwierigkeiten. Würde so ein bisschen in deine Theorie ja notgedrungen mit
Okay.
reinspielen.
Würde sich anbieten.
Also ich würde
Eine
jetzt mal
entscheidet
sagen,
weniger, die er zu treffen hat.
also die Aufstellung von der Alex gefällt mir ganz gut. Ich weiß gar nicht, inwiefern der Wasowski jetzt eigentlich schon fit ist. Also das wäre auch nochmal eine Alternative. Der hat mir in den ersten Spielen bei der letzten Saison eigentlich auch ganz gut gefallen. Aber ansonsten, ich würd ganz ehrlich gesagt sogar mal den Russ raussetzen. Auch wenn er fast nie wirklich mal auf der Bank Platz nehmen musste. Aber vielleicht wird es jetzt mal Zeit. Ich würde aber keinesfalls, ich habe auch schon gelesen, was da so angedacht wird, würde aber keinesfalls den Jungen rausstellen. Also den würde ich immer weiterbringen. Den würde ich die ganze Saison jetzt, wenn es geht, wenn er fit ist, die ganze Zeit durchziehen. Würde aber, auch wie die Alex es richtig gesagt hat, den Gickers mal raussetzen. Der mir auch am Samstag gar nicht gefallen, überhaupt gar nicht. Und denke, dass der Altintop vielleicht dafür ein bisschen mehr Bewegung sorgt. Würde übrigens auf die Ersatzbank vielleicht auch mal jemanden wie den Cenk Tosun stellen. Ich will eigentlich ganz am liebsten ist mir, wenn alle Spieler, wenn alle Stürmer, die so teuer sind, alle so schlecht spielen, dann kann man da auch mal einen Jungen reinsetzen. Vielleicht nicht gleich in die Startformation, aber wenn zur Halbzeit wieder nichts funktioniert, dann stelle ich doch mal so einen Jungen rein. Nur mal eine Überlegung.
Also ich würde eventuell, jetzt mal abgesehen von dem, was ich glaube, was das Skill macht, ich würde es im System ein bisschen ändern. Was ich eben gesagt habe, gegen Hannover hast du gesehen, es kommt nichts aus der Mitte. Auf die Doppel-6 verzichten möchte ich aber auch nicht, weil wir da hinten einfach mehr Stabilität brauchen. Ich würde die Innenverteidigung jetzt auch nicht auseinanderreißen, weil eigentlich gefällt mir das System hinten mit Jung, Franz, Russ und Savelas ganz gut. Von daher wäre mein Punkt einfach ein Meier. Wenn ich ihn vorne nicht offensiv habe, hinten auf der Doppel-6, bringt er mir nichts, was kein anderer kann. Von daher wäre mein Punkt, einen Meier auf die Bank zu setzen, Chris neben Schwegler aufzustellen. Sowohl Gekas als auch Altintop können sich zum Meier auf die Bank gesellen und ich würde einen Kayo als zentrale Anspielstation hinterm Amanatidis postieren. Der Kayo hat genug Offensivqualitäten, dass man als, wie der Skibbe es manchmal so nennt, zweite Spitze sehen könnte. Der kann mal einen Pass aus der Tiefe spielen, der kann mal abziehen aus Gott weiß wie vielen Metern. Ich glaube, dass das einfach ein bisschen mehr das Spiel, was wir im Moment machen können, widerspiegelt.
Also Kayo als verkappte zweite Spitze würde ich unterstützen, auch vor dem Hintergrund Überraschungseffekt, den erwartet jetzt wahrscheinlich keiner. Gegen HSV würde ich auch die Doppel-6 mit Chris und Schwegler auf jeden Fall sehen, weil ich befürchte sonst, du hast ja vorhin auch schon die Jungs da vom HSV genannt, dass die uns sonst einfach gnadenlos überlaufen mit irgendwie Kombinationsspiel, was auch immer. Hinten Zavelas würde ich mal Platz auf der Bank gönnen und doch wieder den Köhler zurückziehen. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass der Köhler taktisch etwas, wie stand es irgendwann in der FR, glaube ich, etwas reifer ist und etwas besser geschult als Zavelas zum jetzigen Zeitpunkt. Ich hatte mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Gekas, Kayo, Meier, Ox sozusagen als die vier Musketiere für die Offensive. Muss aber dann tatsächlich zurückrudern und sagen, Gekas und Kayo, sozusagen zwei faule Säcke vorne, schwierig. Also da muss ich mich dann doch korrigieren und sagen, ja, Kayo und Amanatidis passt wohl dann doch besser.
Ja. Ich sehe es ziemlich ähnlich. Also ich denke auch, dass wir gegen den HSV zumindest auf diese Variante mit einem echten Stürmer und einem, der dahinter irgendwie ein bisschen rumrennt, ausweichen werden. Ich denke auch, dass es wahrscheinlicher sein wird, dass ein Chris, wenn es wirklich mit Mike Franz so ist, dass der nicht ganz fit ist und da am Samstag nicht spielen wird, dass ein Chris dann in der Innenverteidigung seinen Platz finden wird und Meier und Schwegler zusammen die Doppel-6 spielen und Kayo dann da vorne irgendwie so ein bisschen rumrennt. Den Zavelas würde ich auf jeden Fall erstmal auf die Bank setzen. Ich glaube, gegen den HSV ist es erstmal wichtiger, dass wir da hinten jemanden drin haben, der in der Defensive ein bisschen stärker sind, weniger in der Offensive und da würde ich dann eher einen Köhler sehen. Und dem Korkmaz müsste man halt einfach nochmal die Ohren lang ziehen, dass er gefälligst den Ball ins Auszuköpfen hat und da nicht wieder irgendwelche Kunststücke an der Eckfahne zu vollführen hat.
Also den Korkmaz möchte ich um Gottes Willen nächste Woche nicht eingewechselt sehen, beziehungsweise diese Woche. Also von dem brauche ich echt mal eine Woche Auszeit.
Oder er spielt wirklich, also ich meine, jetzt nicht unbedingt gegen Hamburg, aber vielleicht hat er ein Problem damit, also vielleicht kommt er mit den Einwechslungen nicht klar. Vielleicht muss, ist es so ein Spieler, es gibt ja Spiele, die von Anfang an spielen müssen, oder er spielt am besten gar nicht. Weil Korkmaz ist, wie gesagt, komplett vogelwild da rumgelaufen. Das hat ja keinen Ballbesitz gehabt, der mal großartig zu was geführt hat. Also das, ja, vielleicht ist es vielleicht besser, mal eine Pause einfach mal komplett nicht zu spielen. Ich glaube, für die Nationalmannschaft wurde er jetzt schon wieder berufen. Bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber da kann er lieber mal da ein bisschen Spielpraxis sammeln.
Vielleicht muss er auch einfach nochmal zum Friseur, dass da mal ein bisschen Luft an das Oberstübchen kommt.
Ich wollte es ja nicht sagen, weil es normalerweise so ein Frauenkommentar ist, aber die Frisur von ihm geht mal gar nicht.
Das Lustige ist, Korkmaz und ich haben ja den gleichen Friseur. Ich habe ihn da ja auch schon getroffen. Also sag ihm mal nichts zu.
Sammeln wir jetzt, dann steckst du dem Friseur das nächste Mal so ein Zwanni zu und dann soll der da mal mit der Maschine mal ordentlich drüber gehen. Fertig.
Ja, aber so richtig.
Hey, gut, aber ich meine, wenn wir schon dabei sind, also wenn wir Geld sammeln, um jemanden zum Friseur zu schicken, der Ammer, der hätte es ja auch mal nötig.
Ach, nein, da muss nochmal eine gescheite Kur rein, dann läuft es doch wieder, also ich bitte dich.
Aber natürlich, du wirst den nächsten Jesus-Film, das hat schon seinen Sinn.
Oh mein Gott, Gedanken, was ein Hausfrauen-Podcast hier.
Ich mache mir Gedanken, wenn er am Samstag mit den Sandalen auf dem Platz läuft. Wir haben ja noch ein Thema mit dem HSV. Das Thema nennt sich DFB-Pokal zweite Hauptrunde.
Samstag war die Auslosung, ich glaube 20.30 Uhr, 21 Uhr, irgendwie sowas. Hab's nicht live mitbekommen, bin dann nur freundlicherweise von der Eintracht iPhone App irgendwann informiert worden, dass wir dann auch gegen den HSV in der zweiten Hauptrunde spielen. Und gleichzeitig auch informiert worden, gegen den die anderen Mannschaften spielen dürfen, die anderen regionalen Mannschaften, also eine Frankfurt und eine irgendwo, keine Ahnung wo. Der FSV darf gegen Schalke und dieser andere unaussprechliche Verein darf gegen Dortmund. Ich glaube, das wird wirklich, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen diskutiert, interessanter wird es wahrscheinlich eher, wenn die beiden Fans oder die Fans der beiden Mannschaften Dortmund und Schalke im Frankfurter Raum aufeinandertreffen, als die Spielbegegnungen nachher an sich.
Also ich finde, also find, die Eintracht hat jetzt irgendwie ein bisschen blöd getroffen.
Marvin, ja?
Ja, ich finde, die Eintracht hat irgendwie ein bisschen blöd getroffen. Der einzige Vorteil ist, dass wir wirklich zu Hause spielen. Auswärts wären wir noch unwichtiger, logischerweise gewesen, aber mir wäre eigentlich lieber gewesen, wenn wir irgendwie gegen Regionalligisten oder so gespielt hätten oder gegen Zweitligisten, den wir dann einfach mal weghauen, weil zweite Runde gleich gegen HSV finde ich ein bisschen suboptimal. Gut, du hast da noch FSV genannt, ja, gut, den anderen Verein will ich jetzt nicht nennen, ja, FSV hat es natürlich super getroffen, gut, fliegen natürlich hochkantig raus gegen Schalke und der andere Verein, ich weiß jetzt gar nicht genau, was das für ein Verein sein soll. Ja, die müssen wahrscheinlich gegen Dortmund ran, habe ich gehört. Naja, da gibt es ja so Leute wie Müller, die haben da ja schon irgendwelche Bekanntschaften mit Dortmund gemacht. Interessant wird es auf jeden Fall. Aber ich habe halt ein bisschen Angst, dass wir vielleicht gegen Hamburg rausfliegen könnten, was mir nicht gut gefallen würde.
Ja gut, wobei ich sagen würde, wenn wir dann gegen irgendeinen schlechten Zweitligisten spielen würden und gegen den dann rausfliegen, das fände ich dann auch noch irgendwie... relativ noch schlimmer irgendwie so ein bisschen und ich glaube auch nicht, dass wir den da dann sagen können, dass wir den so einfach wegschießen, weil nee.
Ja, einfach wegschießen mit Sicherheit nicht, aber die Wahrscheinlichkeiten gegen, keine Ahnung, hier FC vor Ort von sonst wo zu gewinnen, als gegen HSV zu gewinnen, sind halt schon ein bisschen höher. Und zweite Runde DFB-Pokal ausscheiden, ich glaube, das hatte auch der Finanzvorstand der Eintracht nicht wirklich so in der Budgetplanung von diesem Jahr drin. Also es wäre schon ein harter Schlag, in der zweiten Runde rauszufliegen. Und das ist gegen den HSV nicht ganz unwahrscheinlich. Also ich werde, weiß Gott, nicht die Lager wechseln, aber ich finde, der HSV ist dieses Jahr wirklich eine starke Truppe.
Ja, schon. Aber
also das Spannende ist ja, das Pokalspiel ist vorher ja Heimspiel gegen Schalke und danach auswärts in St. Pauli. Also kommt halt drauf an, wie die Mannschaft auch so in die Saison kommt. Weil es kann ja auch gut sein, so wie letztes Jahr, dass der HSV dann nach 3, 4 Superspielen irgendwie wieder einen Wurm drin hat und die Eintracht dann einen Lauf findet. Also von daher sind ja noch 2 Monate hin. Schauen wir mal.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt.
Das sind doch 2 Euro, sind es doch, oder?
Schon wieder.
Ja, schauen wir mal.
Scheiße.
Das Wetter ein teures Jahr für dich, Jesus. Ja, das Thema ist wirklich zum einen, wie der HSV jetzt reinkommt, wie wir dann reinkommen und wie du schon sagst, das sind 2 Monate. Da ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie es dann bis dahin eventuell mit Verletzungen bei dem einen oder anderen aussieht. Also ich will jetzt nicht hoffen, dass wir welche dann noch dazu bekommen, aber ausschließen kann man es ja nie hundertprozentig. Und die Frage ist ja auch, wie es beim HSV dann aussieht, wie viele da dann gegebenenfalls bis dahin vielleicht ausgefallen sind. Also das ist ja alles so extremes Glaskugelschauen bei dunkler Nacht und Nebel.
Ja, das stimmt, ja. Aber auch gerade, was der Jesus noch gesagt hat, also ich muss auch sagen, HSV denke ich sowieso, gut, wie gesagt, das ist wirklich Glaskugel schauen, aber was er vorhin schon angedeutet hat mit dem Fee, das denke ich, geht sowieso nicht gut. Das wird die ersten paar Spiele gut gehen, aber da ist so viel Pulver drin, in den Pulver fast, logischerweise, das wird alles aber nach hinten losgehen. Vielleicht ist in 2 Monaten wirklich schon so, dass wir plötzlich besser als der HSV dastehen, aus irgendwelchen Gründen. Und dann sieht es auch ganz anders aus. Und zu Hause, das ist wenigstens der große Vorteil, zu Hause, da könnte was gehen. Bisschen Stimmung, dann läuft die Sache.
Vielleicht stehen wir am Samstag auch schon besser da als der HSV. Nur mal so verwegene These und so, nicht?
Das wäre ja dann ein Sieg mit 2 Toren Unterschied.
Du willst jetzt schon eine Prognose abgeben?
Mindestens. Nee, ich habe einfach nur gerade überschlagen, nach deiner sozusagen kühnen Aussage.
Da liege ich wahrscheinlich genauso richtig, wie wir beide letzte Woche mit unserem dreckigen 0-1 richtig gelegen haben, oder?
Das stimmt, ja.
Okay, dann ziehe ich den Kopf wieder ein und mach's Fenster wieder zu.
Vielleicht könntest du an der Stelle nochmal auf das Weltklasse-Tippspiel hinweisen.
Dieses Weltklasse-Tippspiel, bei dem du nicht mitmachst?
Doch, doch, doch. Ich habe schon hier die komischen Fragen am Anfang, die habe ich alle schon mitgetippt. Ich habe nur den letzten Spieltag vergessen zu tippen.
Den ersten Spieltag.
Genau.
Den letzten ersten. Ja, dann gleich dann danach mal tippen für den zweiten Spieltag. Ja, es gibt nach wie vor das Tippspiel auf dem Blog vom Sebastian www.stadtwaldgebabbel.de. Für denjenigen, der am Ende des Jahres oben steht, gibt es außer Ruhm und Ehre, was natürlich so die Hauptgründe sein sollten, da mitzumachen, auch noch ein 5-Liter-Fässchen Adler shoppen. Eigentlich allein ist Ruhm und Ehre da schon ein Grund mitzumachen, aber wer Durst hat, kann da natürlich auch nochmal sein Glück versuchen. Ich glaube, bislang hat da jeder noch Chancen, wenn er noch einsteigt. Ja, einen letzten Punkt haben wir noch, das Thema Transfergerüchte, Transfer so an sich. Wir sind wieder haben den Kader wieder etwas schlanker bekommen, habe ich heute irgendwie so halb mitbekommen. Petkovic geht.
Zum Glück,
Ja,
also
erstmal
der hat noch
vorerst,
Verlust
ist
in
immer
Russland gelandet,
ausgeliehen, also
nachdem Sepp.
Marvin darf zuerst.
Ja, sorry. Ja, nachdem ja selbst Buchwald nicht genau wusste, wo er jetzt hingeht, ja, hat er erst versehentlich gesagt, dass er nach, naja, zu diesem einen russischen Verein geht, ne? Und jetzt ist er ja bei TomTom gelandet. Naja, von mir aus, sofern er weg ist, mich betrifft es jetzt nicht wirklich. Und wo auf der linken Seite wäre eh keine wirkliche Alternative gewesen, wenn wir ehrlich sind. Finde ich gut. Aber da habe ich ja sogar noch zwei weitere gehört, ne?
Ja, Steinhöfer war ja die ganze Zeit irgendwie so ein Thema. Der soll jetzt wohin? Ich habe es nicht so ganz mitverfolgen können heute, weil ich unterwegs war. FSV?
Ja, genau. Gerüchteweise war der FSV verlautet. Ob das wirklich funktioniert, das weiß ich nicht genau. Aber ich meine, er wäre natürlich das, gut, er müsste nicht umziehen. Ne? Das wäre schon mal der Vorteil. Wird auf jeden Fall Spielpraxis bekommen. Der FSV, denke ich, sieht sich ja auch kein wirklicher Abstiegskandidat. Also ich sehe den FSV diesmal relativ positiv aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht genau warum, aber die Mannschaft gefällt mir. Ich denke, er könnte da sich ganz gut einfügen und bekommt auf jeden Fall mehr Spielpraxis als bei uns, weil ich glaube, es wird nichts mehr. Zumindest gibt es jetzt überhaupt kein Stück auf ihn.
Also ich glaube auch nicht, dass er bei uns noch großartige Chancen hat, aber ich halte auch einen FSV für unwahrscheinlich. Also zum einen glaube ich, dass der Steinhöfer für einen FSV zu teuer ist, weil ich auch fest davon ausgehe, dass Eintracht eine Ablösesumme für ihn verlangen wird. Weil das ist jetzt nicht irgendwie ein Petkovic oder Teber oder Belait oder so. um meine Freunde alle mal aufzuzählen. Sein Gehalt wird mit Sicherheit deutlich über dem liegen, was die anderen beim FSV so abkassieren. Es wäre mit Sicherheit eine Verstärkung für ihn, aber ich glaube, dass der Schritt für einen Steinhöfer zu groß wäre, zum FSV zu gehen, weil der FSV maximal ein Anwärter fürs ordentliche Mittelfeld ist, aber nicht mehr. Ich glaube, dass er immer noch so den Gedanken hegt, bei einem anderen Erstligaverein anzuheuern, beziehungsweise bei einem Verein wie Bochum oder so, wo halt wirklich Aufstiegsambitionen da sind.
Ja, aber Bochum war doch für ihn ein schönes Ziel. Zurück zu Funkel, die haben gestern auch gewonnen. Also passt doch.
Da spielt Schottowski relativ erfolgreich.
Zum Beispiel, ja.
Hat mich ja gestern auch gewundert. Hat ja ein gutes Spiel eigentlich gemacht. Also meine Güte. Wenn der Toske wirklich mal dauerhaft so spielt wie gestern, dann wird vielleicht doch nochmal was aus ihm. Aber gut, das soll uns nicht mehr betreffen. Ist ja nicht mehr da.
Wer war der andere Kandidat?
Der Tosun, den ich vorhin genannt habe, der ist anscheinend, wird heftig umworben von zwei türkischen Vereinen und einem italienischen, wobei, nee, ich glaube nicht italienisch, ich glaube spanisch. Wobei ich mir da schleierhaft ist, was soll er jetzt in Spanien? Da hat er jetzt doch auch überhaupt keine Erfahrung. Ein türkischer Verein, das kann ich mir schon vorstellen. Gaziantep-Spor oder so, soll wirklich an ihm interessiert sein. Mal schauen, wie das läuft. Ich tue mir da ein bisschen schwer, weil wenn du jetzt, also ich hoffe, wenn, dann maximal nur verleihen, weil wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, halte ich von den beiden jungen Stürmern bei der Eintracht relativ viel, im Zweifel sogar mehr als von anderen Leuten, die das Tor nicht treffen. Ich sehe die beiden Jugendspieler, also Alvarez und Tosin, schon als guten Ersatz, den man vielleicht eher mal bringt, anstatt einen lustlosen Gekas. Ja, insofern, ich tue mir da ein bisschen schwer, die zu verkaufen bzw. auszuleihen, aber mit 6 Stürmern, das ist halt doch schwierig, in die Bundesliga-Saison zu gehen, ne?
Also ich glaube, für einen Tosun wäre das Gute dieses Jahr, wenn er wirklich nochmal eine Ausleihe irgendwohin schaffen könnte, dass er ein bisschen Spielpraxis bekommt, dass er zum Einsatz kommt. Ich glaube, das tut ihm A, in seiner Entwicklung gut und B, vielleicht auch ein bisschen für Selbstvertrauen, weil die Nummer 6 muss er eigentlich nicht sein. Dafür hat er zu viel Talent, dafür ist er auch eigentlich gut einsetzbar. Aber gegen die 4, die wir vorne haben im Sturm, mit einem Fenin, all den Top-Gekas und Amanatidis, da kommt er im Moment nicht gegen an. Verkaufen würde ich ihn ungern, weil er ist nun mal ein guter, aber ein Leihgeschäft wäre, glaube ich, dieses Jahr nochmal das Richtige für ihn.
Ja, also ich habe ja jetzt auch schon gehört, aktueller Stand, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell steht, aber die Eintracht spielt ja gerade gegen Viktoria Aschaffenburg und zuletzt, was ich gehört habe, stand es ja 7-0, da hat er, glaube ich, auch 2-3 Buden schon gemacht, also man merkt, dass der Tosin gar nicht so schlecht ist, auch wenn das natürlich jetzt kein Gradmesser ist, aber eine Ausleihe wäre vielleicht eine ganz coole Sache. Verkaufen würde ich ihn persönlich auf keinen Fall. Mal schauen, wie es da weitergeht, aber anscheinend, ich hatte ja eigentlich gedacht, dass sich da jetzt gar nichts mehr großartig auf dem Transfermarkt entwickelt, aber anscheinend jetzt kurz vor Schluss geht es jetzt noch ordentlich rund. Vielleicht können wir ja noch den einen oder anderen verkaufen. Belaid ist ja auch noch da.
Also nochmal zu dem Spiel gegen Aschaffenburg, das ist mittlerweile vorbei. Der Tosun war nicht im Kader, aber dafür der Alvarez. Endstand ist 8-0 für die Eintracht mit 3 Toren vom Alvarez, 2 Toren vom Kayo, 2 Toren vom Amanatidis und 1 vom Altintop.
Ja, klingt auch gut. Schändliches Verwechslung.
Warm geschossen für Samstag, ist auch in Ordnung.
Und vor allen Dingen, was mir halt besonders gut gefällt, es sind mal nur Offensivkräfte, die Tore gemacht haben.
Keine Abwehrspieler.
Genau, da hat mal derjenige seine Aufgabe gemacht, der es auch machen soll.
Ja gut, ich zähle jetzt Altintop aktuell nicht zu einer Offensivkraft, aber das ist ein anderes Thema.
Letzte Woche geisterte ja irgendwie durch den Videotext von DSF, Sport 1 oder wie sie gerade heißen, dass die Eintracht an hier Brazzo Salihamidžić interessiert wäre. Habt ihr davon was gehört?
Frage, du liest Videotext? Es gibt ja sowas, was sich Internet nennt.
Echt? Verrückt.
Ja.
Also das da habe ich auch gelesen. Ich glaube, der Kicker hat es gebracht. Und zwar soll wohl der Hasan Salihamidžić ablösefrei zu haben sein, obwohl er noch bis 2012 Vertrag hat. Und soll in Gesprächen mit der Eintracht sein Gehalt soll um die Millionen pro Jahr liegen. Also ablösefrei, wir könnten uns so leisten. Die Frage ist halt nur, ob wir ihn brauchen.
Ach, ey, ich sag mal so, da brauchen wir gar nicht ablösefrei, wir schicken den Belaid dahin, ne? Und Salihamidžić rein und dann läuft die Sache. Ist ja okay. Also ich finde, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört, gut, ich war jetzt auch hier vielleicht bisher im Urlaub, aber ich finde die Idee, also mit Salihamidžić, ich weiß jetzt nicht, ob er dann wirklich Stamm spielen würde, aber so als Backup wäre das keine schlechte Sache.
Ja, aber dann wird doch der Druck, den Kader zu verkleinern, noch kleiner. Ich meine, wir haben ja jetzt schon mit über Personal zu kämpfen und okay, er ist ablösefrei, aber so ein Gehalt von der Million musst du ja auch erstmal irgendwie bezahlt bekommen und dann musst du nicht 3 loswerden, dann musst du 4 oder sogar 5 loswerden und dann vielleicht auch nicht über eine Laie, was vielleicht dann bei dem einen oder anderen sinnvoller wäre, sondern die dann nachher wirklich verkaufen, also
und vor allen Dingen habe ich da immer so das Ding, bringt er uns dann tatsächlich weiter oder haben wir dann den nächsten Madavikia an der Backe.
Oh Gott. Ja, das ist gut möglich.
Weil der wird ja, ich glaube, der ist auch irgendwie 32 oder 33. Also
33.
War 33 letzte Saison auch irgendwie, glaube ich, kaum gespielt, verletzungsanfällig geworden die letzten Jahre. Also.
Passt doch vom Profil wunderbar. Genau. Keine Erfahrung, überaltert, verletzungsanfällig, passt zu uns. Können wir nehmen.
Wenn jetzt jemand einen Vergleich zum Nikolov bringt, ne, dann.
Ja, mehr Transfergerüchte gibt es zum Glück nicht, weil das, was da jetzt so am Schluss rumgeistert, da macht mir mehr Angst als alles andere.
Aber was ich gerade noch gelesen habe, auch nochmal zu einem Punkt, den wir eben schon hatten, Wasowski. Wasowski hat heute eine Halbzeit gegen Aschaffenburg gespielt. Das heißt, ganz so krank kann er nicht mehr sein.
Sehr gut.
Okay. Hast du noch mal irgendwas gelesen zu dem Franz-Thema für Samstag? Wie gesagt, ich konnte die Seite nicht öffnen.
Habe ich nichts zu gelesen, aber hat heute weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit gespielt.
Okay.
Okay. Noch eins kurz. Wir waren ja eben bei Transfers. Ich habe in dem Urlaub mir schändlicherweise mal die Sportbild geholt und da war vor der Verletzung von Fehling, wurde gerüchteweise verlautet, dass er in ernsthaften Verhandlungen mit Freiburg war. War da was dran oder?
Also er hat auf seinem Facebook-Profil an dem Tag, wo das Gerücht aufkam, abends irgendwie noch geschrieben, so ein Quatsch, was soll ich denn da? Ich bin hier zufrieden und wer zur Hölle ist Freiburg?
Ah.
Also da hat er relativ klar durchleuchten lassen, dass er da keinerlei Ambitionen hat. Und das Gerücht war auch, glaube, ja, ich glaube, das war so eine Eintagsfliege.
Okay, Sportbild
ich
halt.
mag ihn.
Gut, dann sind wir auch, glaube ich, für diese Woche wieder durch. Kommen wir vielleicht noch zum letzten Tipp für Samstag. Alex fängt an.
Puh. Also ich tippe auf 0-2.
Okay, Marvin?
Ihr solltet nicht vom Stuhl fallen, ich bin halt nur
Ja, ich bin
gefahren,
gerade ein
Alter.
bisschen
Ja,
geschüttelt.
ich habe einen
Nein.
Moment gebraucht.
Also ich würde sagen, ich tue mir auch schwer, der Tipp von Alex ist schon realistisch, aber ich bin mal zweckoptimistisch und sage 1-1. Irgendwie kriegen wir ein Tor rein. Irgendwie machen wir eins. Ich weiß nicht genau. Aber doch, 1-1, 1-1 ist ein Tipp, mit dem ich mich anfreunden kann.
Ich muss der Alex selbstverständlich widersprechen, ausnahmsweise mal, und mich dem Marvin anschließen. Ich glaube auch, dass ein 1-1 drin ist. Wird zwar eine harte Kiste, aber ein 1-1 mit viel Nervosität ist, glaube ich, drin.
Gut, dann sage ich zum Schluss 1-0, Kayo, 72. Minute, Fernschuss aus 33,2 Metern.
Ich nach einer Bewin, bitte.
Würde ich auch nehmen, allein um am Tag drauf das ganze Geschwätz über den neuen Ball zu hören.
Oh ja.
Ja, das Thema haben wir, glaube ich, auch noch auf der Uhr, da müssen wir dann auch nochmal drüber reden. Ich glaube, da machen wir dann nächste Woche weiter oder überlegen uns einen schönen
Ganz klar,
Zeitpunkt, wenn es
passend zum
dann
Tor nächste Woche. Genau.
passt wunderbar, nehme ich.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir für die Woche zu. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und dann drücken wir alle mal für den Samstag die Daumen.
Auf jeden Fall.